Und wieder ist es Zeit für Geschichte. Zu Vergangenheit aus der Nähe betrachtet begrüßt sie Harald Asel. So klingt es derzeit an der Komischen Oper Berlin in ausverkauften Vorstellungen. Altägyptisch wird gesungen, die Musik stammt von Philipp Glass in der Oper Echnaton. Wie vermutlich in pharaonischer Zeit ägyptische Liebeslieder klangen, das ist Gegenstand eines Forschungsprojektes. Dazu gleich mehr. Zuvor blicken wir nach Tschechien, bis zum Ende des Zweiten Weltkrieges. Am 8. Mai 1945 besetzt, herrschte dort das NS-Terrorregime. Wer aber waren im Detail die Täter? Marianne Allweis über neue Untersuchungen.
Im Petschek-Palais in Prag geht es gleich hinter dem Eingang runter in den Keller. In dem Neoklassikbau zwischen Wenzelsplatz und Hauptbahnhof arbeitet heute das tschechische Industrie- und Handelsministerium. Zu Nazi-Zeiten saß hier die Gestapo, die nationalsozialistische Geheimpolizei. Zwischen Mitte März 1939 und Anfang Mai 1945 organisierte sie die Schreckensherrschaft im sogenannten Reichsprotektorat Böhmen und Mähren. Wenn Wände sprechen könnten, würden sie uns sehr wichtige Geschichten erzählen. Über Opfer, über Helden und über Täter. Täter des Nazi-Regimes, die nicht als Monster aus dem Nichts auftauchten, sondern junge, gut gebildete Menschen waren, die Männern, Frauen und Kindern fürchterliche Dinge angetan haben. In diesen Räumen des Petschek-Palais. Sagt Kamil Nedvjedicki vom Institut für das Studium totalitärer Regime. Zwei seiner Kollegen haben 7 Jahre lang über diese Täter geforscht. Die Leitstelle der Gestapo in Prag war mit mehr als 800 Mitarbeitern die größte im Deutschen Reich, noch vor Berlin oder Wien. Der Frauenanteil lag bei mehr als einem Drittel, erläutert der Historiker Jan Weiskeber. Die Lebensgeschichten von mehr als 200 Männern in Führungspositionen hat er ausführlich untersucht. Uns hat überrascht, dass das Ausmaß der persönlichen Initiative dieser Männer ziemlich hoch war. Sie haben nicht nur Befehle aus Berlin erfüllt, sondern gefordert, dass ihre Befugnisse erweitert werden und sie aktiv nach möglichen Gegnern des Regimes suchen dürfen. Das Ergebnis sind die Massaker nach dem Heydrich-Attentat und vor Kriegsende. Das ist wahrscheinlich das wichtigste Ergebnis unserer Forschung. Auf ihre Namen stießen die Tschechen durch Zufall. In Kartons mit Kriegsdokumenten fanden sie Telefonverzeichnisse. Im Berliner Bundesarchiv spürten sie die Akten auf. Die meisten Gestapo-Führer waren sogenannte Reichsdeutsche. Ein Drittel kam aus Österreich. Nur 4 waren Sudetendeutsche. Viele waren so jung, dass sie den Ersten Weltkrieg nicht erlebt hatten. Viele radikalisierten sich schon als Studenten. Die meisten stammten aus der unteren Mittelschicht oder aus armen Verhältnissen. Viele brachten Erfahrungen aus dem Polizeidienst mit. Für Mitautor Jan Summer ist das ein Grund, warum die Nazi-Herrschaft im heutigen Tschechien so effektiv war. Ein Viertel der uns bekannten Männer hat den Krieg nicht überlebt oder ist in der Nachkriegszeit umgekommen, entweder durch eigene Hand oder durch Krankheit. Rund 80 von ihnen wurden bestraft, mehr als 3 Dutzend Männer hingerichtet. Einem Drittel aber gelang die Flucht. Sie wurden nie bestraft, wie auch der letzte Gestapo-Mann Karl Richard Weins. Er starb 2010 in seinem Geburtshaus in Neustadt an der Weinstraße, 101 Jahre alt. Die 1800-seitige Publikation über die Gestapo-Führer hat der Deutsch-Tschechische Zukunftsfonds mitfinanziert. Seit 1998 war er für die Entschädigung der NS-Opfer und Zwangsarbeiter zuständig. Er fördert die grenzüberschreitende Versöhnung und Vernetzung der Zivilgesellschaft durch zahlreiche Projekte. Co-Geschäftsführer Tomasz Jelinek.
Wir im Deutsch-Tschechischen Zukunftsfonds verstehen die Unterstützung dieses Vorhabens auch im Sinne der Pflege des Vermächtnisses der NS-Opfer, weil es war kein abstraktes NS-Regime, das die Opfer verfolgte, sondern es waren konkrete Leute. Die Leute und die Hintergründe kennenzulernen, kann uns dazu führen, heute kritische Fragen an uns zu stellen, was die Voraussetzung dafür ist, dass wir resistent gegen solche schrecklichen Ereignisse werden.
NS-Täterforschung in Tschechien. Kleine Anmerkung am Rande, der eben erwähnte Karl Richard Weins war nach dem Krieg renommierter Rechtsanwalt, initiierte 1979 die Stiftung zur Förderung der pfälzischen Geschichtsforschung, die sich allerdings lieber mit der Kaiserlosen der schrecklichen Zeit im 13. Jahrhundert als mit den Verbrechen des Nationalsozialismus befasst. Zurück ins alte Ägypten. Dass in der Antike und davor Lyrik meist auch gesungen wurde, ist unstrittig. Wie aber klang das? Michael Lang hat eine Forscherin getroffen.
Per enienta merut, ira ib emchenui, peter ishait benazet, mi peter hemamet, scherer panetem emrai, mi sechien.
Ein tausende Jahre altes Liebeslied singt die Ägyptologin Heidi Köpp-Jung. In ihrem Haus in Trier hat die Wissenschaftlerin auf einem Tisch viele nachgebaute Instrumente aus dem alten Ägypten ausgebreitet. Darunter Rasseln, eine Harfe und eine Laute. Die sieht ein wenig so aus wie eine kleine Gitarre.
Die ist gebaut aus Holz zum einen, dann haben wir hier gefärbtes Ziegenleder. Und der Rücken, der wäre jetzt normalerweise der Rücken einer Schildkröte. Aber das ist natürlich tierschutzmäßig nicht erlaubt. Ja, deshalb haben wir das ganz original aus Holz nachgeformt.
Nachbauen und ausprobieren, das macht die experimentelle Musikarchäologin. Und am liebsten mit der Laute.
Wenn Sie das in die Hand nehmen, dann sehen Sie, wie die gehalten werden muss. Also wenn Sie sie so spielen würden, wie eine Gitarre, ja, dann würden Sie hier die Löcher bedecken mit Ihrem Arm. Sie können auch Smoke on the Water darauf spielen, aber ich gehe davon aus, dass das die alten Ägypter nicht getan haben. So viel zum Thema Grenzen und Möglichkeiten der Musikarchäologie.
Ägyptologen konnten zwar viele Instrumente nachbauen, aber wie sie gespielt wurden, ist bis heute unklar. Aus einem ganz einfachen Grund, sagt Heidi Köpp-Jung.
Ob die Melodien dieselbe waren, das können wir eben nicht nachvollziehen, weil wir keine Noten haben von damals.
Aber die Forscher haben Texte übersetzt, vor allem auch viele Liebeslieder wie dieses.
Deine Küsse allein können mein Herz beleben. Ich habe deine Liebe gefunden für immer und in Ewigkeit. Es ist das, was der Gott Amun mir als Schicksal ausersehen hatte.
Es geht im Grunde immer um das Gleiche, sprich, liebt er mich nicht? Wenn nein, was kann ich tun, damit er mich liebt?
Die Hieroglyphen haben es teilweise in sich. Beim Thema Liebe dachten wohl schon im 2. Jahrtausend vor unserer Zeit nicht immer alle an das Gleiche.
Manche sind sehr dezent und manche sind auch sehr deutlich. Also da wird nicht blumig darum herum geredet, sondern es ist sehr explizit.
Vielleicht hat das auch damit zu tun, dass viele Texte bisher bei Ausgrabungen eines Arbeiterdorfes gefunden wurden. Die Funde ermöglichen einen einmaligen Blick ins alte Ägypten.
Meiner Meinung nach ist der große Vorteil der Liebeslieder, dass wir den Ägyptern in pharaonischer Zeit viel näher kommen. Eben auch nicht über die Todesschiene, sprich, ich schaue mir Särge an, ich schaue mir Pyramiden an, sondern tatsächlich aus dem Alltagsleben. Und zwar mit einem Topic, das wir heute genauso haben und das uns genauso bewegt, nämlich die Liebe.
Mit meinem Schilfbündel auf der Schulter bin ich auf dem Weg nach Memphis, um Tag dem Gebieter über die Wahrheit zu sagen, gib mir meine Geliebte heute Nacht.
Kann so geklungen haben? Muss aber nicht. Damit genug mit Vergangenheit aus der Nähe betrachtet, danke fürs Zu- und Weiterhören, sagt Harald Asel.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.